Deutschlandfunk, Kultur heute.
Nach Auftakt im Zoologischen Museum König und Beratungen in der Pädagogischen Hochschule in Bonn, da wurde am 23. Mai 1949, vor 75 Jahren, das Grundgesetz verkündet. Viele sagen, die freiheitlichste politische Ordnung, die es je in Deutschland gab. Wie sicher ist das vor extremistischen Angriffen? Wie angreifbar, wie verwundbar ist unsere Ordnung und das Bundesverfassungsgericht? Darüber wird diskutiert und wir fragen das auch am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Wir wollen mit Oper indes anfangen. Die deutsche Uraufführung der neuen Oper Waluschka des zeitgenössischen Komponisten Peter Edwisch fand in Regensburg statt. Ein Werk über Macht und ihren Missbrauch. Sie lässt sich auch als Warnung vor Extremismus lesen und hören. Peter Edwisch wurde 1944 in Siebenbürgen geboren, war in den 70ern Mitarbeiter am Kölner Studio für elektronische Musik rund um Karl-Heinz Stockhausen. Er hat Orchesterwerke, Kammermusik komponiert und alle seine Opern folgen meist Literaturvorlagen. Diesmal ist es der Nobelpreisverdächtige Laszlo Krasznahorkai. Jörn Florian Fuchs hat das gesehen und ihn habe ich gefragt, was ist diese groteske Oper für ein Werk?
Das ist ein sehr, sehr heterogenes Werk, zumindest was den Inhalt betrifft. Laszlo Krasznahorkai, der ungarische Autor, der immer wieder für den Nobelpreis gehandelt wird, hat in diesem Roman, der ist schon ein bisschen älter, von 1989, erzählt von einer Gesellschaft, die sich zunehmend radikalisiert, fanatisiert. Es kommt ein Zirkus in die Stadt mit dem größten ausgestopften Wal der Welt als Sensation. Und auf der anderen Seite geht es um einen Herrscher, einen Prinzen, der kleinwüchsig ist, der unsichtbar bleibt allerdings. Also es ist immer eine surreale und groteske Note, die da eine Rolle spielt. Und die Handlungsstränge, die es in dem Stück gibt, die verwebt Krasznahorkai immer weiter, was diesen Roman aus meiner Sicht auch relativ unlesbar macht, vor allen Dingen im letzten Drittel. Und außer dieser Linie mit einer Macht, die plötzlich erscheint und eine Gesellschaft, die eigentlich in den Faschismus läuft, ist nicht so viel an Botschaft drin. Und das ist nun auf 90 Opernminuten kondensiert worden in Regensburg, viel natürlich weggelassen worden, aber es bleibt eben diese düster, groteske Stimmung und eben der Punkt der Kippmomente, wo also plötzlich unerwartet die Dinge ins Surreale umschwingen.
Was ist das für eine Musiksprache des 80-jährigen Avantgardisten?
Edwisch hat sich in vielen Werken immer wieder versucht, neu zu erfinden und einen ganz eigenen Stil zu schreiben. Es gibt ja Angels in America zum Beispiel, wo er viel mit Elektronik gearbeitet hat, von Toni Kuschner, das berühmte Theaterstück, das er umgearbeitet hat. Am bekanntesten Tricestri nach Tschechow für drei Countertenöre, wo er aus drei Perspektiven eben diese Handlung des Tschechow-Werks erzählt. Diese ganzen auch experimentellen Mittel sind hier eigentlich nicht mehr zu finden. Es ist eine Musik, die überwiegend dekoriert und illustriert, die dann wirklich, wenn jemand gerade mal läuft oder gesagt wird, ich gehe jetzt mal von hier nach da, geht halt die Tonleiter ein bisschen rauf oder runter. Wo es besonders schlimm wird, ist molliges Blech, das wir hören. Es ist spürbar ein Alterswerk, bei dem also keine Neuerfindung von Edwisch zu erleben ist. Vielleicht am stärksten finde ich, und das ist auch gleich schon die Titelpartie, Benedikt Eder hat den gesungen, Waluschka, das ist der Held, der ein bisschen wie Parsifal in diese Welt hineingeworfen wird, der sich mit Sternen befasst, der also eine Dorfgemeinschaft unterhält, aber auch ein bisschen irritiert durch seine Naivität, der dann zunehmend aber in diesen faschistischen Strudel auch hineingerät. Ihm hat Peter Edwisch sehr schöne Gesangslinien komponiert und auch Vokalisen. Dies ist ein kleiner Eindruck.
Die Mondscheibe, eine dunkle Telle an der flammenden Sphäre der Sonne. Halt, bleibt von der Sonne nur eine schmale Sichel übrig. Und wir werden ihr Zeugen einer dramatischen Wende.
da haben wir schon gehört, die dramatische Wende, die, wie gesagt, gibt es, wenn man auf das Oeuvre von Oetwe schaut, nicht. Man muss dazu sagen, er ist auch schwer erkrankt, konnte nicht zur Premiere anreisen, hätte eigentlich diesen Abend auch dirigieren sollen. Das hat nun der Generalmusikdirektor Stefan Weselker gemacht, ganz exzellent, mit einem tollen Ensemble, also musikalisch, wie das umgesetzt wird, das hat mich sehr, sehr überzeugt und auch vor allen Dingen die Inszenierung vom Regensburger Intendanten Sebastian Rietschel. Er zeigt das in einem sehr flexiblen Raum mit bemalten Wänden, die sich sehr schnell verändern lassen. Da sehen wir ein Bahnabteil, verschiedene andere Räume. Das funktioniert alles mühelos, hat durchaus auch Schauwerte. Und er kann eben mit diesen Kippmomenten, wo etwas vermeintlich Humorvolles dann plötzlich in Gewalt umschlägt, das kann er wirklich gut machen. Die absolute Habenseite bei dieser Premiere der Uraufführung der deutschen Fassung dieses Stücks ist eindeutig die Inszenierung, auch die musikalische, die gesamte Ensembleleistung. Das Stück selber finde ich ein bisschen dürftig.
Die deutsche Uraufführung der neuen Oper Waluschka des zeitgenössischen Komponisten Peter Oetwösch in Regensburg hat es für uns gesehen, Jörn Florian Fuchs. In Ordnung, das sagt man manchmal so einfach hin. In Ordnung, so heißt aber ein rauschhaftes Ensemble-Tanzstück. So nennt Doris Ulich ihre Uraufführung in München. Und in diesem neuen Stück, In Ordnung, da arbeitet sie erstmalig auch mit einem Schauspielensemble. Wiebke Hüster, unsere Tanzkritikerin, regieführende Choreografin wie Florentina Holzinger in Berlin, Treasure Harrell in Zürich und Doris Ulich in München. Sind das jetzt die neuen RegisseurInnen?
Ja, das freut mich eigentlich als Entwicklung, dass sich das Schauspiel öffnet und sagt, ja, kommt ihr Choreografen doch mal vorbei. Es ist ja auch im Grunde genommen nur gerecht, weil natürlich seit mehr als 30 Jahren, fast 40 Jahren möchte man sagen, sind Choreografen ein großer Einfluss auch auf Schauspielregisseure. Hat sich der Umgang mit Körper, mit Bewegung auf der Bühne ja ganz stark verändert. Also Christoph Marthaler, ein großes leuchtendes Beispiel für diesen Umgang mit dem Körper. Ich finde es ja eigentlich sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, ich bin erstens davon nicht so überzeugt, Florentina Holzinger zum Theatertreffen einzuladen. Es ist eigentlich mehr Show, mehr Akrobatik, mehr Aufsehen erregen als etwas Poetisches. Eigentlich Treasure Harrell ist ein lyrischer Choreograf, wie Merce Cunningham das war. Und jetzt muss man feststellen, in München Doris Ulich schlägt sich auf die Seite von Holzinger, Österreicherin wie sie.
Körper, Bilder und Formate befragen. Das ist so ein Satz, der ist in Ordnung, geht in Ordnung, wirkt eher anstößig, wenn der fehlt. Die Österreicherin Ulich ist Jahrgang 1977, arbeitet als freie Choreografin mit klassischen Tänzern und Tänzerinnen, vorzugsweise aber auch Laien und diesmal mit einem inklusiven Schauspielensemble. Und welche Ausdrucksmittel bedient sie?
Ja, sie kommt auf dieses Thema in Ordnung und dekliniert das praktisch so durch. Sie integriert alle Schauspieler, die mit körperlichen Einschränkungen. Sie zeigt das ganz deutlich als inklusives Ensemble von Anfang an, indem sie die erstmal nach vorne in eine Reihe an die Bühne stellt, an die Rampe, sodass man ganz klar sieht, ach super, die Münchner Kammerspiele haben auch eine schwarze Schauspielerin. Hier wird wirklich drauf geachtet, dass Diversität gelebt wird. Und das ist ja auch wichtig. Und das ist ja ein Teil dieses Titels, In Ordnung heißt ja so viel wie okay. Und es ist, als wollte sie sagen, guck mal, hier ist eigentlich die Welt, die neue Welt, die partizipative Gesellschaft. Das ist hier alles erstmal in Ordnung. Und die Kraft, ich glaube, auf die sich alle einigen können, das Verbindende ist erstmal das Bindende auch, das Beschwörende ist die Musik an diesem Abend, die von einem DJ kommt. Wir hören da mal rein. Ja, wir hören das schon so ein bisschen, dass das eigentlich nie richtig losgeht. Und deswegen muss man auch sagen, der Untertitel ist ein bisschen großsprecherisch. Also ich sehe nicht so wirklich den Rausch und ich sehe auch nicht wirklich dieses Ensemble tanzen. Jedenfalls nicht mehr als wir auf einer Party, wenn es schon sehr spät ist oder in einem Club, wo wir eigentlich schon ein bisschen müde sind. So wird da gewackelt, gewobbelt auf der Bühne irgendwie, sich ruckartig zu dieser Musik bewegt. Aber Tanz, würde ich sagen, ist was anderes. Choreografie versteht eigentlich Doris Ulich als Anordnung in einem Raum, von sich bewegenden Körpern in einem Raum. Und da schaut man jetzt jetzt zu, wie sie dieses Konzept umsetzt. Erst werden alle vorne aufgereiht, dann werden alle über die Bühne verteilt, dann geht es im Gehen, im Rennen, dann kommen sie von der Bühne herunter in den Zuschauerraum und so weiter.
Eben, denn voll in Ordnung, voll okay, liegt ja nahe, dass es eine Begrüßung, eine Bejahung des Bestehenden ist oder eine mögliche Ordnung und ihre Abweichung, also kollisionsfrei in der Gesellschaft irgendwie klarzukommen. Was war in München der Fall?
Ja, München, das ist eben eine wirklich ganz dem Romantischen, eine antiklassische Inszenierung, wenn man so will. Und es ist romantisch in dem Sinne, dass man denkt, okay, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen naiv. Also sowohl diese Strukturen hier so vorzuführen, als hätte man das alles noch nie gesehen, wie Tänzer, Schauspieler irgendwelche Bühnenbildelemente herumschieben, sich da anlehnen, darauf einschlafen, dann wieder aufstehen, wieder losrennen, plötzlich vom Rang herunter grüßen, absurde Masken, absurde Kostüme anziehen. So, das ist ja alles Tanztheaterstandard sozusagen. Und sie, was sie damit nun aussagen will, ist, wir lösen die Ordnung auf, wir machen eine neue Ordnung, das ist wahnsinnig utopisch, wir tanzen alle durcheinander, wir liegen uns alle in den Armen, wir berühren uns alle und eigentlich sind die Grenzen zwischen Publikum und denen da oben auf der Bühne aufgehoben und das soll eigentlich alles sagen, so, guckt mal, ihr da unten, ihr seid wie wir hier oben.
In Ordnung ist nicht ganz in Ordnung, meint Wiebke Hüster mit dem neuen rauschhaften Ensemble-Tanz-Theaterstück von Doris Uhlig. Gesehen hat sie diese Uraufführung in München. Wir wechseln zur Literatur. Historische Erfahrungen, die sind häufig im Medium von Kunst und Literatur vielleicht ein Stück weit besser zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu bewahren und aufzuheben. Das gilt auch für Gewalterfahrung. 4 Jahre ist es her, dass die französische Autorin, Verlegerin Vanessa Springora in ihrem autobiografischen Roman Die Einwilligung über ihr Verhältnis mit dem Schriftsteller Gabriel Masneff in den 80er Jahren berichtete. Damals war die Schriftstellerin minderjährig. Mit ihrem Buch brachte sie Anfang 2020 die Affäre ins Rollen und nach der Veröffentlichung wurde eine Untersuchung gegen den Schriftsteller eingeleitet, der in seinen Tagebüchern pädophile Praktiken explizit darstellte. Der Vertrieb der Tagebücher wurde eingestellt. Im Berliner Institut Français gab es nun einen Abend über die literarische Bearbeitung von solchen Missbrauchserfahrungen in der gegenwärtigen Literatur Frankreichs. Vanessa Springora und ihre Mitstreiterinnen waren da und für uns auch Nora Karches.
Der Hashtag MeToo als aktuelles literarisches Phänomen. Das verspricht ein Schriftzug, der auf Französisch auf die Leinwand hinter die 3 Teilnehmerinnen des Podiums projiziert ist. Vanessa Springora, Buchautorin, Verlegerin und der Star dieses Abends, beginnt mit der Bedeutung der Bewegung für sie.
Depuis ma jeunesse, j'avais en tête plein de mouvements révolutionnaires intellectuels qui avaient eu lieu avant.
Seit meiner Jugend weiß ich von revolutionären Bewegungen, die vor meiner Zeit stattgefunden haben. Und in meiner Generation nichts. Bis 2017. Plötzlich das Gefühl, zusehen zu können, wie da etwas entsteht, was das intellektuelle Milieu und die Welt als Ganze nachhaltig verändert. Eine Bewegung, noch dazu von Frauen getragen. Bei der gesellschaftspolitischen Dimension bleibt die Diskussion dann über weite Strecken. Es geht um Außerliterarisches. Die Frage, welche Rolle Männer im feministischen Kampf einnehmen können. Und juristische Kriterien, etwa die Unterscheidung zwischen einvernehmlichem und erzwungenem Sex, auf die die Philosophin Manon Garcia eingeht. Die Gesetzgebung und die Diskussion müssen bei der Frage bleiben, warum vergewaltigen Männer? Wie schaffen wir, dass das aufhört? Und nicht, wie können Frauen deutlich machen, Nein heißt Nein.
Comment faire pour que les femmes soient plus claires, parce que c'était quand même pas très clair.
Zustimmung im Saal. Das alles ist wichtig, ohne Frage. Aber wo bleibt die Literatur? Eine Reflexion über aktuelle literarische Werke, etwa Triste Tigre von Nash Sino, bleibt weitgehend außen vor. Dabei war die Autorin mit ihrem Buch, in dem sie fragt, wer hätte ich werden können, wenn der Inzest mir nicht zugestoßen wäre, für viele die eigentliche Gewinnerin des wichtigen Prix Goncourt. In der Diskussion wird ihr Buch an keiner Stelle erwähnt. Um eine Einschätzung gebeten, wie die MeToo-Bewegung in der französischen Literaturszene aufgegriffen wird, spricht Vanessa Springora lange über Violette Leduc, eine 1972 verstorbene Autorin.
Je pense notamment à la réédition d'un texte très important de Violette Leduc qui s'appelle Ravage, qui vient de sortir.
Ich denke da vor allem an die Neuauflage eines wichtigen Textes von Violette Leduc mit dem Titel Ravage. Dessen Geschichte ist sehr interessant. Der Verlag Gallimard hat 3 Teile zensiert. Ihre Vergewaltigung, ihre Abtreibung und dann noch ihre lesbische Liebesgeschichte.
L'une qui concernait le viol de Violette Leduc, l'autre son avortement, troisièmement son histoire d'amour lesbienne.
Hier zeigt sich, weibliche Erfahrung ist aus der Literatur lange Zeit systematisch herausgeschrieben worden. Aber vor welchen ästhetischen Herausforderungen steht das Schreiben über Missbrauch? Diese Fragestellung ruft erst eine Frau aus dem Publikum in Erinnerung.
J'ai une question un peu personnelle, mais comme c'est un sujet tellement personnel, vous avez beaucoup parlé du fait que vous avez fait votre travail et que vous avez été courageuse. Je vous remercie pour votre travail. Mais je voudrais aussi avoir votre opinion sur les femmes qui ne peuvent pas parler des agressions. Un sujet qui me touche à cœur, en particulier avec les problèmes d'inceste. Comment est-ce que vous traitez ce problème dans la littérature et au-delà?
Wie umgehen mit der Tatsache, dass es nicht allen Frauen gelinge, ihre Stimme zu erheben? Es ist die große Frage nach dem Verhältnis von Literatur, Wahrheit und Schweigen, das die Literaturwissenschaftlerin Jennifer Tamas in ihrer Antwort aufgreift. Sie nennt den Dichter Racine, der das Schweigen ins Zentrum seines Werks stelle, ohne dabei zu verstummen.
Ich trouve que c'est la beauté du théâtre de Racine, c'est que dire et ne pas dire, c'est autour d'un aveu impossible à faire.
Ein Abend, der kaum neue Erkenntnisse lieferte, wie in aktuellen literarischen Werken Missbrauch und Inzest verhandelt werden, der aber zumindest mit einem Plädoyer für die Kraft der Literatur zu Ende ging.
Sagt Nora Karches über einen Abend über die literarische Verhandlung von Missbrauchserfahrungen. 150.000 Menschen etwa haben rund um den Berliner Reichstag demonstriert und eine symbolische Brandmauer gegen Angriffe auf die Demokratie gebildet. Nach dem Potsdamer Treffen von Rechtsextremen und Überlegungen zu einer möglichen Schwächung des Verfassungsgerichts bei möglicher Regierungsübernahme durch extremistische Kreise hat die Diskussion um einen besseren Schutz der Verfassungshüter und des Gerichts Auftrieb bekommen. Auch Bundesjustizminister Buschmann spricht sich dafür aus. In Fachkreisen wird sowas schon länger diskutiert, ob und wie das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen sei. Die Angriffe auf die Justiz durch populistische Bewegungen oder Regierungen wie in Polen oder Ungarn zeigen, dass diese Angriffe auf Justiz- und Personalentscheidungen bei Richtern folgenreich sind. Maximilian Steinweiß ist Rechts- und Verfassungspublizist, hat zur Geschichte des Grundgesetzes veröffentlicht und betreibt den Online-Verfassungsblog. Ihn habe ich gefragt, was steht da gerade auf dem Spiel und woher die plötzliche Besorgnis?
Also ich glaube, wenn man sich umschaut in der Welt, dann sieht man in ganz, ganz vielen Ländern oder eigentlich fast schon in den meisten Ländern diesen Anlass zur Besorgnis live und in Farbe sich abspielen. Also in Ungarn ist es eine Entwicklung, die über 20 Jahre schon stattgefunden hat. In Polen sind es auch mittlerweile 8 Jahre. Und selbst wenn in einem Fall wie in Polen man sieht, dass eine solche Regierung wieder abgewählt werden kann, sieht man dann erst, welche Schäden in der Zwischenzeit angerichtet worden sind und wie schwer das ist, das alles wieder rückabzuwickeln. Kurzum, es gibt keinerlei Grund zu glauben, dass ausgerechnet Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, von solchen Entwicklungen verschont bleiben wird. Und umso mehr Grund, sich damit so auseinanderzusetzen, wie man jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die entsprechenden Machtpositionen noch nicht von autoritären Populisten besetzt sind, noch Spielräume bestehen, zu verhindern, dass sie das wählen.
Wie angreifbar, wie verwundbar ist unsere Ordnung und das Staatsorgan des Bundesverfassungsgerichts oder anders gefragt, wie können denn Institutionen so leicht lahmgelegt werden?
Also ich glaube, keine Institution ist so perfekt designt, dass sie von vornherein gefeit dagegen ist, dass sie gekapert und umgedreht und von Kräften, die damit nichts Gutes im Schilde führen, instrumentalisiert werden kann. Auch das ist etwas, was wir in der ganzen Welt beobachten können, wozu es überreichlich Anschauungsmaterial gibt. Und das gilt auch für die Institutionen des Grundgesetzes. Gerade das Bundesverfassungsgericht, das Sie ansprechen, ist deswegen verwundbar, weil sehr, sehr viele Einzelheiten, die das Gericht betreffen, in einem ganz normalen Bundesgesetz geregelt sind, das mit einer Mehrheit im Bundestag ändern könnte. Dazu braucht es keine Zweidrittelmehrheit, dazu braucht es noch nicht mal die Zustimmung des Bundesrates. Das könnten die einfach machen. Und jetzt gibt es gerade die Diskussion, eine ganze Reihe von solchen Dingen eben davor, vor einem solchen Szenario zu beschützen und die dann direkt in die Verfassung reinzuschreiben, sodass man dafür zumindest eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat bräuchte. Also die Hürden dafür würden sehr viel höher liegen. Aber auch das würde jetzt nicht bedeuten, dass damit sozusagen ein für alle Mal das Bundesverfassungsgericht sicher ist. Auch da gibt es dann noch genügend andere Möglichkeiten, die dann natürlich etwas teurer wären, etwas komplizierter werden, etwas sozusagen politisch kostspieliger werden, aber trotzdem genauso realistisch bleiben.
Vielleicht noch eine Frage zu dem Komplex der Gefährdung. Ist das Nadelöhr, die Zugriffsmöglichkeit von möglichen Populisten oder Extremisten auf Staatsämter, nämlich dann diese Organe zu politisieren und der Unabhängigkeit zu entziehen?
Also das ist jedenfalls der Moment, in dem die Möglichkeiten, eine solche Politik umzusetzen, natürlich dramatisch wachsen. Also je mehr sozusagen staatliche Machtpositionen in diese Hände fallen können, dann entsprechend auch instrumentalisiert und missbraucht werden und so sozusagen Schritt für Schritt dann die Besetzung dieser Positionen ausgedehnt werden und die Immunisierung dieser Macht gegenüber rechtsstaatlicher Kontrolle einerseits und demokratischem Wettbewerb und öffentlicher Kritik andererseits vorangetrieben werden. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass es erst sozusagen dann ab dem Zeitpunkt Dinge gibt, über die man sich da Gedanken machen kann. Also auch im Vorfeld einer Regierungsbeteiligung gibt es genügend Möglichkeiten, die zum Beispiel durch den Missbrauch von Minderheitsrechten im Parlament, Sperrminoritäten, aber auch zum Beispiel so eine Position wie Parlamentspräsidenten, wo man noch nicht mal an der Regierung beteiligt sein muss und trotzdem schon solche Positionen dann möglicherweise erobern kann. Da fängt das Szenario von autoritär-populistischem Verfassungsmissbrauch schon an.
Wir sprechen im Kulturprogramm, Herr Steinbeiß. Recht ist ein Erzeugnis von Kultur. Das fällt nicht vom Himmel. Das wächst, ist ein kulturelles Erzeugnis. Im liberalen Verfassungsstaat, da ist Macht in Recht transformiert. Ich sehe ein Problem. Mich würde interessieren, ob Sie das auch sehen. Sind wir vielleicht ein bisschen Getriebene der Diskussion und drohen in eine Falle zu laufen? Nämlich die Demokraten fordern jetzt, dass die Organe des Staates besser geschützt werden.
Ja.
Und politisieren doch solchermaßen diese Organe, die sie eigentlich der Politisierung entziehen wollten, was sie anderen untersagen. Sehen Sie das Problem oder liege ich falsch?
Na, das Problem ist natürlich da und das ist ja genau das Phänomen, mit dem wir es zu tun haben. Dem entkommen wir so oder so nicht. Das ist genau dieses Dilemma, vor das uns die Existenz des autoritären Populismus stellt. Dass wir sozusagen, wie wir es machen, ist es falsch. Wenn wir sozusagen sie als ganz normale Partner im demokratischen Parteien- und Ideenwettbewerb behandeln, spielen wir ihr Spiel mit und sie können sozusagen die Positionen, die sie dadurch bekommen, dann auf eine destruktive Weise ausnutzen. Wenn wir das nicht tun, spielen wir ihr Spiel auch mit, weil wir damit das Narrativ füttern, dass sich sozusagen das Establishment gegen das wahre Volk verschworen hat und die Eliten irgendwie Volksverräter sind und so, diese ganzen Sachen. Also dieser Double Bind ist total kennzeichnend für diese autoritär-populistische Konstellation und in der befinden wir uns, so wie alle anderen Demokratien auf der Welt auch. Und wäre das nicht so schwer zu lösen, dieses Dilemma, dann wären wir gleich nicht in so einer schwierigen Situation.
Lassen Sie uns versuchen, in der Schlusskurve an möglichen Lösungen mal herumzudenken. Wesentliche Bestimmungen, Sie haben es eingangs schon erwähnt, sind nur in Anführungszeichen einfach gesetzlich geregelt. Das heißt, die könnten auch einfach gesetzlich anders geregelt werden, mit einfacher Mehrheit geändert.
Ja.
Die Justizminister der Länder haben gerade, wenn ich es richtig weiß, einen Entwurf für die Grundgesetzänderung vorbereitet, die sogenannte JuMiKo, die Justizministerkonferenz. Was sollten wir Ihrer Meinung nach in den Blick nehmen?
Also es ist generell so, dass ganz viele Einzelheiten verfassungsrechtlicher Natur eben in solchen ganz normalen Bundesgesetzen geregelt sind. Und das muss auch so sein. Da kann nicht jedes Detail, jedes Schräubchen irgendwie direkt in die Verfassung reinschreiben. Da würde man nie fertig werden. Aber diese Einzelheiten sind dann eben auch einer ganz normalen politischen Mehrheit zur Veränderung und auch zur Manipulation ausgeliefert. Und es gibt Dinge, die kann man relativ ohne Kosten zu verursachen dann davor schützen, dass man dann sie dann eben doch in die Verfassung reinschreibt. Aber es gibt auch andere Dinge, die haben Kosten. Also wenn man zum Beispiel die Notwendigkeit, BundesrichterInnen am Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit zu wählen. Das ist im Moment in diesem Gesetz geregelt, heißt, könnte mit einfacher Mehrheit abgeschafft werden. Wenn man das jetzt ins Grundgesetz direkt reinschreibt, dann hat es zur Folge, dass dann, wenn man dann mehr als ein Drittel im Bundestag hat, die das blockieren wollen, dann können sie es machen. Das ist die sogenannte Sperrminorität. Und in diesem Dilemma befindet man sich immer. Je mehr man sozusagen selber in die Verfassung reinschreibt, desto mehr Sperrminoritäten schafft man. Und die können dann ihrerseits missbraucht werden. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, da Fixes zu finden und das so zu gestalten, dass das besser funktioniert, als es jetzt funktioniert. Aber das wird nie wasserdicht sein. Am Ende ist das, was den Unterschied machen wird, in letzter Konsequenz nicht das institutionelle Design, sondern die politische Kultur, mit der man es zu tun hat. Dass es zu einem Kriterium wird, mit wem man politisch zusammenarbeiten kann, wie man unterstützt, mit wem man auch wählt, ob es sich um jemanden handelt, der diesen missbräuchlichen Umgang mit den Verfassungsinstitutionen betreibt oder nicht. Erst wenn wir an dem Punkt sind, hat sozusagen die Demokratie aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte seine Lektionen gelernt und ist an der Stelle sicherer, als wir es jetzt sind.
Ja, das ist genau das Kulturelle des Grundrechts, was ich meine. Man kann Amtszeit begrenzen, man kann Wiederwahlverbote in Gesetze schreiben, man kann die Bindung von Karlsruher Entscheidungen festlegen, Blockaden überwinden. Aber die Grundrechtsartikel müssen mit Leben gefüllt werden. Das ist sozusagen ihr intrinsischer Wert.
Genau. Was nicht bedeutet, dass man all diese Dinge, die Sie jetzt aufgezählt haben, nicht tun sollte. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man sozusagen wirkliche unnötige Verwundbarkeiten in der Verfassungsordnung beseitigt. Und das geht auch. Da ist noch eine Menge möglich. Und davon ist Gott sei Dank jetzt auch eine ganze Reihe von Punkten wird jetzt auch abgeordnet, dank der Justizministerkonferenz. Da muss dann jetzt auch noch im Bundestag dafür eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen, was hoffentlich möglich sein wird. Aber das ist noch nicht gesagt. Aber das läuft. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Und trotzdem wird das nicht alleine ausreichen, um das Grundgesetz und die Demokratie, die wir hier in der Bundesrepublik haben, vor diesen Szenarien effektiv zu schützen.
Das sagt Maximilian Steinbeiß. Er ist Rechts- und Verfassungspublizist und betreibt den Online-Verfassungsblog. Im Netz, da hatte es Kritik gegeben, dass zur Berlinale-Eröffnung offenbar Mitglieder der AfD eingeladen wurden. Und die Leitung des Filmfestivals hat reagiert. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anna Kohn.
In einem Instagram-Post auf dem Account der Berlinale hat Maya Trissenbeek aus dem scheidenden Leitungsteam der Berlinale sich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen und erklärt, wie es zu den Einladungen kam. Es gebe Einladungskontingente für die Berlinale-Eröffnung, die an die Kulturstaatsministerin und an den Berliner Senat gehen würden. Diese würden dann an die demokratisch gewählten Mitglieder aller Parteien im Bundestag und im Berliner Abgeordnetenhaus vergeben. Und vor diesem Hintergrund seien die AfD-Mitglieder zur Eröffnung eingeladen worden. Mitglieder der AfD vertreten zutiefst antidemokratische Positionen, die den Werten der Berlinale und deren Mitarbeitenden widersprechen, heißt es weiter. Menschen, die demokratischen Werten zuwiderhandelten, seien auf der Berlinale nicht willkommen. Das werde man in einem persönlichen Brief an AfD-Vertreter auch zum Ausdruck bringen. Die Berlinale stelle sich an die Seite der Menschen, die seit Wochen auf die Straße gingen, um, Zitat, die Demokratie und unsere Werte zu verteidigen. Ob das ausreicht? Unter dem Post sind viele unzufriedene Kommentare. Jan Böhmermann zum Beispiel kommentierte, Reden ist billig, ihr könnt euch dem Protest anschließen, indem ihr diese Leute ausladet. Die Londoner Listen Gallery hatte im November eine Ausstellung von Ai Weiwei wegen umstrittener Äußerungen des Künstlers abgesagt. Ai Weiwei hatte in einem mittlerweile gelöschten Tweet zum Gaza-Krieg unter anderem geschrieben, es gebe großen finanziellen, kulturellen und medialen Einfluss der, Zitat, jüdischen Community in den USA. Die Absage der Ausstellung hat er nun mit Maßnahmen während der Kulturrevolution in China unter Mao Zedong verglichen. Ich bin mit dieser heftigen politischen Zensur aufgewachsen, sagte er dem britischen TV-Sender Sky News. Mir wird jetzt klar, dass man im Westen heute genau dasselbe tut. Die israelische Autorin Tseruya Shalev, die vor allem für ihren Roman Liebesleben bekannt ist, kann seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober nicht mehr arbeiten. Verschiedenen Medien sagte sie, die Arbeit an einem neuen Buch fühle sich danach nicht mehr relevant an. Literatur sei gerade nicht wichtig, so Shalev zur Berliner Zeitung. Sie wünschte, sie könne einfach zu ihrem Roman zurückkehren, aber das sei unmöglich. Wie kann man sich Geschichten ausdenken, wenn das Land voller schrecklicher Geschichten ist, so Shalev. Sie habe das Dokument zu ihrem neuen Buch nach dem Angriff nicht einmal mehr geöffnet, sondern nur noch Reden und Artikel für Zeitungen verfasst. Shalev ist gerade auf Lesereise in Deutschland mit ihrem Debütroman, der erst kürzlich auf Deutsch veröffentlicht wurde. Und am Ende noch eine Meldung der leichteren Sorte. Den Thron hat sie an ihren Sohn abgegeben, aber nur 3 Wochen nach ihrer Abdankung wird Margrethe II. Von Dänemark für ihre künstlerische, kreative Arbeit ausgezeichnet. Schon seit längerer Zeit arbeitet die Königin als Bühnenbildnerin für Theater, Film und TV-Produktionen in Dänemark und ist als Malerin und Illustratorin aktiv. Für ihre Mitarbeit an dem Netflix-Film Ehrengard, die Geschichte einer Verführung, wurde Margrethe nun mit einem Robert, dem dänischen Filmpreis, ausgezeichnet. Sie gewann den dänischen Oscar für das beste Kostümdesign. Ehrengard ist eine Adaption eines Buches der dänischen Autorin Karen Blixen, die vor allem für Out of Africa bekannt ist.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Interesse daran. Nach uns die Nachrichten. Die Informationen am Abend berichten unter anderem über die USA nach den Angriffen auf pro-islamische Milizen im Nahen Osten. Ihnen einen guten Abend.